ARD.
Ich glaube, dass die Leute, die hobbymäßig backen, auf jeden Fall sehr sympathische Menschen sind, auch sehr gesellige Menschen sind, weil sie halt auch anderen eine Freude machen wollen. Bei den Kollegen, ich glaube, dass der Beruf mittlerweile sehr stressig geworden ist. Dadurch, dass halt auch Personal fehlt, dass man viel einspringen muss und sowas. Aber Konditoren, Bäcker und Köche sind alles sehr gesellige Menschen, sonst hätten sie diese Berufe nicht.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl und dem Weihnachtsgefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einer Frau, die hat ein süßes Händchen. Sie ist Deutschlands bekannteste Tortendesignerin. Millionen kennen sie als Konditorin, denn sie ist Jurorin bei der Fernsehsendung Das große Backen.
Also ich habe hier nur sehr wenig Füllung drin. Eigentlich gar keine Füllung. Man schmeckt alles, es ist alles perfekt ausgearbeitet. Eine sehr köstliche Torte. Ja, aber wenn man so guckt, und manchmal brauchen wir so diesen einen Punkt, alle haben 6 Himbeeren in der Reihe, nur diese beiden Reihen haben 5.
Bettina Schliephage-Burchardt. Moin, Betty, hallo.
Moin.
Du bist ja schon ein bisschen streng da, manchmal im Fernsehen, haben wir gerade gehört.
Ja, muss man ja auch sein, oder?
Ja.
Also ich finde, es ist ein Wettbewerb, es geht um was und es soll natürlich auch Spaß und Freude machen und ich glaube, unsere Kandidaten können das auch bestätigen. Also wir sind ja nicht so, dass wir denen gar nicht helfen. Also wir wollen ja schon, dass die auch glänzen können, aber in der Quintessenz geht es um den Titel Deutschlands bester Hobbybäcker, Promi-Bäcker oder Profi-Bäcker. Und den goldenen Cupcake und auch eine Gewinnsumme. Und dann darf man streng sein.
Und du bist ja auch jetzt ein Promi. Du bist bekannt, auch durch Film und Fernsehen sozusagen. Wirst du auch mal auf der Straße angesprochen? Nach Keksteig gefragt und so?
Also nach Keksteig bin ich tatsächlich noch nie gefragt worden auf der Straße. Aber wenn man 1,92 Meter groß ist, fällt man auf. Da kann man sich nicht verstecken. Und ich werde dann schon erkannt, auch in Supermärkten. Aber ich finde das immer schön. Ich mag das, wenn die Leute sich freuen, mich zu sehen. Also es ist ja nicht, dass mit Tomaten nach mir geworfen wird, sondern es zaubert den Leuten meistens ein Lächeln ins Gesicht.
Das mehr geht ja eigentlich gar nicht. Liebe Leute, das hier ist was Besonderes, denn wir haben dieses Gespräch schon einmal aufgezeichnet und dann war plötzlich alles gelöscht. Einfach weg aus dem System. Albtraum. Und es ist ein kleines Weihnachtswunder, Betty. Du hast nochmal Zeit gefunden, trotz des Weihnachtskalenders.
Ja, wer kann dir denn widerstehen? Ah. Weißt du, da kommt man doch glatt rum. Und ich finde es ja so schön menschlich, weißt du? Man macht sich ja mal Sorgen, so, oh, da hat irgendwas nicht funktioniert. Und ja, das passiert. Und ich finde, Missgeschicke können passieren. Dann hat man halt die Chance, das nochmal zu machen.
Ein kleines Weihnachtswunder. Vielen Dank. Weihnachtszeit gerade. Wann hast du zuletzt gebacken?
Tatsächlich, glaube ich, vor irgendwann Anfang Dezember.
Aber es ist schon ein bisschen her auch.
Ja, also ich komme ja, also ich stehe ja nicht wirklich in der Backstube. Ich produziere ja in dem Sinne nicht mehr. Ich habe ja keine klassische Konditorei. Und dann passiert Backen tatsächlich eher so, wenn man halt irgendwie, ich durfte ja auch mit euch für Eat, Read, Sleep Karamellbonbons schon machen. Und für solche Sachen backt man dann noch. Ansonsten genieße ich lieber von Kollegen.
Ich wollte gerade sagen, also aber da hätte ich jetzt eine andere Erwartungshaltung gehabt, Bettina Schliephage-Burchardt. Backt gar keine Weihnachtskekse. Ich hätte gedacht, bei dir ist irgendwie so eine Weihnachtsbäckerei, also Rolf Zukowski-mäßig.
Das wäre sehr schön. ich freue mich, wenn ich gerade irgendwie in Hamburg bin. Also das ist ist halt so mittlerweile mein Job, dass ich halt mehr unterwegs bin und dann ist halt nichts mit Backen.
Also andere sollen backen und trauen die sich, das der Backjurorin vorzulegen?
Naja, es kommt dann schon manchmal so ein Spruch, naja, du, aber wo ich immer denke, so, also am liebsten esse ich ja wirklich so auch hausgemachten Kuchen, so einen ganz normalen Blechkuchen oder ganz normale Vanillekipferl, die von Generation zu Generation das Rezept weitergegeben sind. Das muss auch nicht unbedingt alles so hochglanzmäßig aussehen. Es soll einfach mich anlächeln.
Du hast ein wunderbares Backbuch herausgebracht mit relativ einfachen Rezepten, in der Regel so. Betty backt, bewusster Genuss mit 70 Rezepten, bewusster Genuss, gesunde Kekse?
Das war so die Idee, dass wir mal tatsächlich so alles was Konditorei ist, ist süß, ein bisschen entschärfen, halt mit bisschen mehr Dinkelmehl, mit Vollkornmehl, bisschen reduzierten Zucker, andere Zuckervarianten, wobei...
Kokosblütenzucker zum Beispiel.
Ja, aber wenn du auch die Rezepte anguckst, ich habe die Rezepte einfach verkleinert. Also ich finde, wenn du manchmal Rezepte liest und dann kommen da 80 Plätzchen bei raus.
Also mir geht es so, wenn es 80 Plätzchen im Haus gibt, dann werden 80 Plätzchen auch gegessen und nicht 60 nach Neujahr irgendwie weggeschmissen.
Man geht da auch immer so vorbei und denkt, ist ja nur ein Plätzchen.
Ja, und das schmeckt ja auch so lecker.
Ja.
Also von daher lieber das Rezept einmal halbieren und dann nur 40 Plätzchen im Haus haben.
Und stell dir vor, das habe ich bei der ersten Aufzeichnung nicht gemacht. Ich habe aus deinem Backbuch etwas gebacken. Jetzt bin ich gespannt, ob du es erkennst. Warte mal. Ich habe also...
Keksdosen sind auch manchmal viel geliebt.
Ja, genau.
Oh, das sieht aus wie die Haferplätzchen.
Ist das nein, sind nicht die Haferplätzchen. Nee. Wonach duftet es denn? Ich hoffe. Sie schnuppert.
Es riecht zumindest sehr lecker.
Ja, der Ampel,
es sind nicht die Haferplätzchen, es sind die Honigplätzchen.
Es sind die Honigplätzchen, ja. Genau. Probieren wir mal.
Und es ist ein wirklich ganz, ganz uraltes Rezept. Ich glaube, im Buch habe ich es auch drin stehen. Also meine Mutter hat das von einer Freundin bekommen in den 70er Jahren und die hatte schon von ihrer Großmutter. Also es ist ein ganz altes Rezept und wie ich finde, wirklich ganz einfach nachzumachen.
Ganz einfach nachzumachen. Ich hoffe, sie schmecken so, wie sie sollen. Und? Skeptischer Blick?
Nee, es sind halt einfach gute Plätzchen, an denen man nicht vorbeigehen kann. Weißt du, das, was wir hier vorhin hatten.
Mams schnelle Honigplätzchen. Was ist drin? Das ist Butter drin, Honig, Zimt, Dinkelmehl und Haferflocken. Ich musste das Rezept ändern. Das ist ja immer so. Eigentlich soll man ja beim Rezept, gerade beim Backen, nichts ändern. Ich hatte keine kernigen, sondern ich habe nur weiche Haferflocken genommen, so zarte.
Ja, aber ich finde, es schmeckt auch noch. Mhm. Also mit kernigen wird es halt ein bisschen bissiger noch, aber... Mhm. Schöner Honiggeschmack.
Guten aber wirklich, es ist ein ganz schönes, das ist ein ganz leichtes Rezept, das ist ganz schnell. Mhm. Ganz schön. Ja, viel Honig, das ist ein sehr, sehr honigintensiv. Ja, vielen Dank für diese Bereicherung meiner Advents- und Weihnachtszeit schon mal. Ja, ganz toll.
Schmeckt sehr gut.
Und kommen Freunde und Nachbarn und fragen, Mensch, die Honigplätzchen bei mir werden nicht, brauchen die mal so Tipps? Kommen da Menschen zu dir?
Also ich glaube, die Fragen kommen dann tatsächlich eher über Social Media und es ist halt immer so extrem schwierig, wenn du das Rezept nicht kennst, wenn du es nicht gesehen hast. Unsere Lieblingsfragen sind dann mal so, mein Biskuit wird nichts, mein Käsekuchen reißt, was mache ich falsch? Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich stehe nicht daneben, ich kenne ein Rezept nicht und deswegen ist so eine Fehleranalyse eigentlich immer sehr schwierig. Meistens muss man halt tatsächlich wirklich sehr genau einfach sich selber mal beobachten, ob man nicht vielleicht den Ofen doch Tick zu heiß hat oder länger geschlagen hat. Aber ganz ehrlich, so ein Käsekuchen auch mit einem Riss ist sehr lecker.
Ist sehr lecker. Sag mal, Betty, du bist in Peru geboren. Wie kommt das denn?
Naja, so als Hamburgerin, die ich ja nun nicht so wirklich bin, aber meine Eltern sind beide Hamburger. Mhm. Mein Papa hat bei Hapag-Lloyd damals gelernt, Reedereikaufmann in den 60er Jahren. Und da muss man tatsächlich auch ins Ausland nach der Ausbildung, wenn man weitermachen will. Und nach Antwerpen und London ging es dann nach Südamerika. Und dann waren meine Eltern schon verheiratet. Meine Mutter ist mitgegangen und die haben 5 Jahre in Lima gelebt. Und im letzten Jahr habe ich dann da noch mitgelebt.
Oh, warst du noch mal da?
Ich war nie wieder da. Also das ist so... ich muss gestehen, ich habe auch so ein bisschen Flugangst. Mich schreckt so ein bisschen die Strecke ab, aber es steht auf der Bucketlist. Also irgendwann werde ich da auch nochmal hin. Mein Problem ist ja, ich kenne einfach, glaube ich, zu viel durch die Erzählung von meinen Eltern und habe so mein eigenes Bild und weiß nicht, ob ich dieses Bild dann irgendwie so zerstören
verlieren
will.
Möchte. Ja, das stimmt. Aber immerhin ist in deinem Pass, steht doch jetzt Geburtsort Lima, oder?
Es steht Miraflores sogar drin.
Also sogar noch schöner.
Miraflores ist ein Stadtteil von Lima, ein sehr schöner. Und ja, ich finde das, Hamburg ist natürlich auch sehr schön. Also als mein Sohn geboren wurde, bestand die Familie auch drauf. Ich wohne ja am Rand, ich wohne ja in Volksdorf. Norderstedt hatte damals eine sehr gute Geburtsklinik. Das ging gar nicht. Das muss schon Hamburg sein.
Das ist aber, okay, aber wenn ich mich zwischen Hamburg und Norderstedt entscheiden müsste, würde ich auch, also bei aller Liebe, Hamburg nehmen. Aber Miraflores ist doch schick. Ja. Ist doch toll. Du bist also aber dein ganzes Leben in Hamburg, deshalb machen wir mal eine 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
Alster.
Warum?
Ich glaube, von Volksdorf ist man schneller an der Alster als an der Elbe. Elbe ist immer so gefühlt sehr weit und ich mag die Alster, weil sie einfach so einerseits viel Natur hat, wenn man an der Außenalster ist und da rumspazieren geht, aber auch bei der Binnenalster dann wirklich die City hat.
Mhm. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Franzbrötchen. Also da bin ich wirklich eine schlechte Hamburgerin, wenn es um Fischbrötchen geht. Ich mag keinen kalten Fisch. Ich bin auch, also Lachs, also alle, die das große Backen sehen, wissen, dass ich kein Lachsfreund bin. Ich mag auch keinen geräucherten Fisch. Von daher definitiv das Franzbrötchen.
Wo gibt's denn gute Franz? Ist ja auch sehr hamburgisch, Franzbrötchen. Wo gibt's denn Gutes?
Ich finde, es gibt mittlerweile wirklich sehr viele gute Franzbrötchen, Franz und Friends, Junge Daube, dann gibt es die ganzen kleinen Bäckereien auch. Ich glaube, das Schwierige ist, es nicht zu trocken werden zu lassen. Mhm. Also für mich muss so ein Franzbrötchen noch so gleich klitschig sein. Es soll aber draußen knusprig sein mit der schönen Karamellisierung vom Zucker. Es muss kleben und es darf auch...
Ich sehe es vor mir, das ist so, ja.
Ja, es muss so ein bisschen bräunlich sein, aber drinnen muss es noch so saftig sein. Also ich finde, ein gutes Franzbrötchen erkennt man immer, wenn man es am nächsten Tag auch noch gut essen kann.
Ja, sehr schön. Und dann kommt der Klitsch, zieht durch. Super. AEZ oder Westfield?
AEZ. So, also als das klassische Walddorferin ist das AEZ halt immer da gewesen. Gut, jetzt ja doppelt so groß als wie in meiner Jugend, aber AEZ, ja.
Mhm. Mal rübergehen in den anderen Teil der Küche. Melzer oder Hensler?
Ich glaube Melzer. Also ich mag halt auch wirklich gerne Hausmannskost und so dieses Bodenständige, das ist mir meins.
Kennt man sich eigentlich untereinander, unter Fernsehgastronomen so im weitesten Sinne?
Also ich glaube, wir kennen uns schon. Also ich bin beiden noch nie persönlich begegnet, aber dadurch, dass ja nun Kochen und Backen doch sehr nahe ist, sicherlich, ja, und gerade durch Christian Hümst, der dann ja auch gelernter Koch ist, auch in der Gastronomie sehr groß ist und war, ja, da sind natürlich die Verbindungen da.
Mhm. Koralle oder Cinemax?
Früher auf jeden Fall Koralle, noch als die alte Koralle noch in Volksdorf war. Dann ist es, glaube ich, mittlerweile eher Cinemax, wobei mir dann manchmal auch die Zeit fehlt. Aber ich liebe es wirklich so diese, ich sag mal wirklich so diese Popcorn-Kinos mit großen Bildern, auch so Disney-Filme, finde ich, sind dann schon auf einer großen Leinwand einfach wirklich toll.
Nochmal schöner. Aber Koralle gehört zu Volksdorf, du gehörst zu Volksdorf. Wie lebt man denn da? Das ist ja Hamburg, aber man fährt schon dann in die Stadt nach Hamburg, oder? Wenn man in Volksdorf ist.
Das heißt ja auch Volksdorf. Also ich habe nie woanders gelebt. Ich liebe Volksdorf, das ist meine Heimat, das ist mein Zuhause. Und ich mag auch wenn Volksdorf mittlerweile ja nicht mehr wirklich Dorf ist, es ist eigentlich ja fast schon wie eine Kleinstadt. Wir haben alles da, von Schwimmbädern, von Schulen, von Sportvereinen, Einzelhandel, Restauration, Museumsdorf.
Das ist echt schön da mit den Tieren.
Und vor allen Dingen auch gute U-Bahn-Anbindungen. Man ist in einer halben Stunde in der Innenstadt und man ist aber auch eigentlich in einer Dreiviertelstunde kann man auch an der Lübecker Bucht sein.
Ja, also man hat alles. Man hat Dorf, man hat Stadt, man hat Ostsee in Reichweite. Ja, sehr schön. Du bist auch nie richtig weggegangen, ne?
Nein. Es hat sich nie ergeben. Und das ist so, also ich könnte es mir auch nicht vorstellen. Also ich wegen des Drehs bin ich ja ab und zu auch in Berlin und bin dann da auch 4-5 Wochen. Das ist ganz nett, aber das ist nichts für den Alltag für mich.
Bist wieder froh, wenn du in Volksdorf bist.
Ja.
Aber das ist doch schön. Hast du eigentlich als Kind in Volksdorf schon mitgebacken und mit Torten dekoriert? War das schon von Anfang an so dein Ding?
Nee, was auf jeden Fall immer mein Ding war, war kreativ zu sein. Mhm. Also ich habe immer viel gebastelt, gemalt. Und ja, meine Mutter hat logischerweise auch Plätzchen gebacken, normalen Kuchen gebacken, aber es gab jetzt nie irgendwie großartige Torten bei uns. Mhm. Wir hatten eine gute Konditorei früher in Volksdorf, Konditorei Yvonne. Da wurde sonntags Kuchen gekauft, so wie man das klassisch macht. Ich bin aber, glaube ich, eher tatsächlich über diese Kreativschiene in die Konditorei gekommen. Es war nie ein Berufswunsch von mir. Ich wollte eigentlich gerne Archäologin werden, habe aber kein Abitur gemacht. Deswegen musste dann umgedacht werden. Und dann war es tatsächlich durch Zufall, dass ich in die Konditorei gerutscht bin und wollte eigentlich auch mal das Kreative dabei machen, was Ende der 80er Jahre allerdings gar nicht so war.
Also es war noch ein rustikalerer Handwerksjob oder so. Also da war noch nichts mit Tüdelüt auf der Torte oben, also, sondern...
Wenn man viele Ehepaare fragt, die in den 70er, 80er Jahren geheiratet haben, die werden noch nicht mal noch Zetztorte gehabt haben. Also ja, man hatte so Geburtstagstorten, aber es war ja nicht üblich. Das ist, glaube ich, eher tatsächlich so durch England, Amerika, Internet und Filme gekommen. Und das war eigentlich auch so ein Grund, warum ich in der Konditorei nicht weitermachen wollte. Also so dieses normale Backen und so, das war nicht meins. Und bin dann aber durch Zufall auf englisches Cake Design gekommen. Mhm. Und das hat mich dann wieder abgeholt.
Aber grundsätzlich, wenn du gar nicht, du wolltest ganz was anderes machen, Archäologie. Und was war denn sozusagen dein Erweckungserlebnis? Was hat dich denn da geschubst in die Konditorei hinein?
Also ich glaube tatsächlich so plötzlich die Idee, dass das könnte kreativ sein, das könnte was mit den Händen sein. Und ich hatte mit Frank Steidel in Rahlstedt einen tollen Lehrer, der wirklich auch kreativ ist, wo modelliert wurde, wo man das alles machen konnte. Aber ich habe damals halt auch gesehen, dass es sehr begrenzt ist. Mhm. Und durch dieses Cake-Design, und ich habe mich ja 1993 schon mit einer Ausnahmegenehmigung dann selbstständig gemacht, weil wir sind ja Meisterpflicht, also man muss einen Meister eigentlich haben, den hatte ich damals nicht und habe mich nur mit Cake Design selbstständig gemacht.
Mhm. Hattest du was war dein Meisterstück?
Ich habe ja so ein bisschen den Froschkönig als Maskottchen. Das war eine Torte, die ich mal vor über 20 Jahren gemacht habe und die hängt mir irgendwie so nach. Und von daher war mein Meisterstück tatsächlich auch ein Froschkönig und englisches Cake Design.
Ah, das heißt eine Torte mit Frosch, der Froschkönig. Und das war, glaube ich, eine richtige Internetsensation in der frühen Zeit des Internets, oder?
Ja, also ich hatte diese Torte, ich habe irgendwann tatsächlich, oh Gott, das muss ja auch schon 16, 17 Jahre her sein, ein amerikanisches Tortenforum gefunden. Das war für mich so der erste große internationale Austausch. Davor war alles über Messen in England, aber halt, ja, entweder man war persönlich da oder es gab keinen Kontakt. Und diese Möglichkeit, sich auszutauschen, das war plötzlich für mich ein ganz großer Gewinn. Dann kam ein deutsches Tortenforum dazu und daraus hat sich dann eigentlich alles entwickelt. Also das ist so, wie ich mal so schön sage, so die Keimzelle. Daraus hat sich dann die erste Tortenmesse für Cake Design hier in Hamburg entwickelt, die ich mit einer Freundin hier gemacht habe im Wasserturm, im Mövenpick. Dann sind da die ersten Online-Shops draus entstanden und also diese ganze Welle, was man heute sieht, so mit dem ganzen Tortenzubehör, das ist alles so 14, 15, 16 Jahre alt. Also älter ist das, dieser Boom nicht.
Und am Anfang für dich stand der Frosch.
Der war ein Zufall. Also ich lustigerweise, ich finde jetzt normale Frösche nicht so wirklich sexy. Die sind irgendwie so, aber ich habe diese Torte tatsächlich nachts vor meinem inneren Auge gehabt, bin aufgestanden, habe diese Torte gemacht.
Und seitdem bist du bei vielen, glaube ich, noch immer die mit dem Frosch, ne?
Ich besitze seitdem auch sehr viele Froschkönige in allen möglichen Varianten, weil jeder der Meinung ist, ich sammle Frösche.
Und zur Ausbildung, ich habe gelesen, irgendwie du wolltest eigentlich Reiseverkehrskauffrau oder Fremdsprachensekretärin werden und dann hat sein Vater einen Zettel gesehen.
Genau, also kein Abitur. Was machen wir dann? Dann habe ich Fremdsprachenkorrespondentin gelernt und daraufhin 80er Jahre Reiseboom, Reiseverkehrskauffrau, ein total beliebter Ausbildungsberuf, total überrannt und es hat irgendwie nicht geklappt, trotz 200 Bewerbungen. Und dann war mein Vater bei Konditorei Yvonne, wollte Kuchen holen und sah da Schild, Azubi gesucht. Mhm. Und kam nur nach Hause und meinte nur, kannst du dir nicht vorstellen, Konditorin zu werden? Das müsste es doch eigentlich sein.
Der kannte deine kreative Ader.
Der ist selber sehr kreativ. Ja. Aber das war der Moment. Und dann habe ich ganz kurz überlegt und habe gedacht, ja, das wäre was. Habe dann ein Praktikum gemacht und ja.
Hattest du das vorher auf dem Zettel?
Nein.
Also er hat den Zettel gebracht, auf dem du es dann hattest sozusagen.
Ja, also ich glaube, das hängt uns ja immer noch nach. Also das Handwerk ja nun nicht wirklich so attraktiv war und ja auch wirklich viele Jahre stiefmütterlich als Thema war. Was macht man denn für eine Ausbildung? Ja, also ich habe es nie bereut.
In Rahlstedt die Ausbildung und in der Küche im Restaurant, sag ich mal, da herrscht ja manchmal so ein ruppiger Ton, hört man. Wie ist das bei Konditoren? Sind das so eher die Zen-Buddhisten, in der Gastronomie oder wie erinnerst du das?
Also man muss ja sagen, die Zeiten haben sich geändert. Also naja, auch Backstube war früher sehr, sehr maskulin, ja. Viel Männer, wenig Frauen. Ich habe danach auch noch mal ein halbes Jahr im Catering gearbeitet. Das ist schon ein Ton, da muss man schon mit zurechtkommen. Mhm. Aber ich glaube, sowohl in der Küche wie in der Konditorei hat sich das geändert, einfach weil auch mehr Frauen in den Backstuben und Küchen stehen und man vielleicht auch weiß, dass der Ton auch nicht immer in Ordnung war.
Das stimmt. Beim Kochen denke ich manchmal, oha, das ist wie Jazz, da muss man irgendwie reagieren, man muss improvisieren. Und die Regels sind die Regels, ist glaube ich eher beim Kuchenbacken, oder? In der Konditorei, wie ist das? Wie viel improvisierst du?
Ich würde mal sagen, die Köche sind die Freigeister und wir sind die Buchhalter. Ja, also du hast es ja vorhin auch schon gesagt bei den Keksen, so nach dem Motto, ich musste improvisieren.
Ja.
Und man merkt es halt sofort. Also wenn man das Rezept kennt, dann merkt man halt, oh, das schmeckt jetzt anders.
Mhm.
Kann natürlich auch sehr kreativ sein, aber Kreativität beim Backen mit Rezepten fördert meistens dazu, dass man dann doch mehr Fehler hat.
Mhm.
Es kann genial werden, aber ich glaube, wenn auch ein Konditor ein neues Rezept erfindet, sind die ersten Versuche nicht immer so, dass man sagt, oh, das kann ich verkaufen. Also das, was man beim Kochen wirklich so genial hinbekommt, das funktioniert beim Backen nicht. Also mein Tipp ist immer beim Backen, Rezept lesen, klein anfangen und sich wirklich hocharbeiten und verstehen, was da passiert.
Mhm. Beim Backen, du backst und kreierst Torten schon seit vielen Jahren und sehr erfolgreich. Ist dann auch mal richtig was schiefgegangen, so ein Backfail?
Logisch gibt es Bugfails. Also bei der Entstehung von dem Buch sind etliche Bugfails entstanden, weil ich dann einfach tatsächlich auch mit den unterschiedlichen Mehlen und Zuckern arbeiten musste.
Tatsächlich, ja.
Also die Zimtschnecken im allerersten Versuch waren ungefähr so wie Wurfgeschosse, ungefähr so groß wie ein Kopfsteinpflasterstein. Also man hätte damit auch auf einer Demo was machen können. Aber logischerweise auch bei der Produktion, auch ich habe 20 Jahre lang Hochzeitstorten und Geburtstagstorten verkauft, auch da gehen Sachen schief. Und da muss man halt dann zusehen, dass das Brautpaar, das Geburtstagskind, was da stehen hat. Also das ist, ja.
Schweißperlen auf der Stirn. In deinem Backbuch, da gibt es ja, und das ist immer das Schönste, finde ich, an den Back- und Kochbüchern, sind die Fotos. Und da gibt es ja Food-Fotografie, das ist ja ein eigener Branchenzweig. Und da wird ja, dann sind Schokolade ist dann in Wahrheit Schuhcreme oder so, diese ganzen Tricks. Wie ist das bei diesen Fotos hier? Sind das Original, die Kekse und die Kuchen von dir da?
Also ich hatte eine ganz, ganz tolle Fotografin hier aus Hamburg, Misha Vetter. Und es sind halt alles wirklich genau die Kuchen, ich war bei ihrem Studio in Eppendorf und ich mag ihre Bildsprache, ich mag diese Bilder, ich mag halt auch mit Century, also das war so ein bisschen so die Idee, so ein bisschen 60er-Jahre-Styling zu gehen und wir haben alles einmal durchgebacken und dann fotografiert.
Das heißt, das sind hier da, die sehen auch wirklich wahnsinnig lecker aus. Das ist ganz liebevoll gemacht und wirklich sehr schöne Rezepte. Betty backt. Hast du zu Hause so einen High-End-Backofen oder unterscheidet sich deine Küche gar nicht so auf den ersten Blick von meiner?
Ich finde diese High-End-Backöfen ganz spooky. Also ich habe einen ganz normalen Backofen, Oberhitze, Unterhitze, Umluft, Grill, Feierabend. Ich habe noch nicht mal einen Induktionsherd. Ich habe tatsächlich nur ein Ceranfett. Ich finde alles, was dann so übertechnisiert ist, immer sehr schwer. Also ich so wie Rezepte. Ich mag lieber Basics-Rezepte, gut umgesetzt, dann bin ich glücklich.
Dein Sohn ist ja auch vom Fach.
Ja.
Das heißt, der hat auch in derselben Konditorei auch gelernt, ne?
Genau, also er hat erst im Ferienzeit einen Koch gelernt, dann hat er auch bei Steidel Konditor gelernt, hat dann allerdings seinen Bäckermeister gemacht und arbeitet jetzt in IT für die Lufthansa.
Warum?
Ach, eigentlich hat er tatsächlich vorgehabt, eine Bäckerei aufzumachen. Lustigerweise, du hast vorhin auch gesagt, Backen und Kochen sind halt unterschiedlich. Also die Konditorlehre als gelernter Koch war für ihn wirklich so ein Rezept halten schwierig. Das war nicht seins. Brot war dann
eher... Er ist ein Künstler, genau.
Also ja, so also genau. So dieser Freestyler. Und das hat sich... Klar, beim Brot muss man, glaube ich, noch viel mehr darauf achten, was der Teig macht, wie der mit der Hefe und dem Sauerteig. Und hätte gerne eine Bäckerei aufgemacht, dann kam mal die Ukraine-Krise, Energiekosten stiegen.
Ah, stimmt,
und dann hat er sich das hochgerechnet und meinte eigentlich zum Gründen ganz schlechte Zeit. Und suchte sich einen Nebenjob und da ist er hängen geblieben.
Wie schade aber, oder? Also so als unter Konditoren-Idealisten? So.
Ach, man weiß ja nie, was noch im Leben passiert. Also ich glaube, hätte mir jemand irgendwie erzählt in der Lehre, dass ich irgendwann im Fernsehen sitze. Also das Thema hatte ich gerade mit Christian Hüms. Wir waren gerade für einen österreichischen Fernsehpreis nominiert und waren bei der Preisverleihung. Und dann guckte ich ihn an, ich so, hättest du dir vorstellen können in der Ausbildung, dass wir beide hier irgendwie mal sitzen zwischen den ganzen wirklich Superstars so der deutschen Fernsehszene. Mhm. Und ja, vielleicht ist es momentan IT für meinen Sohn, aber es kann ja auch sein, dass er irgendwie mit 60 plötzlich sagt, wenn er in Rente geht, ach, jetzt mache ich doch noch eine kleine Bäckerei auf. Also ich glaube, das ist der Vorteil vom Handwerk, dass man da sehr flexibel sein kann.
Wie groß ist das Thema Backen und Konditor bei euch zu Hause dann sozusagen, wenn ihr euch trefft? Backt ihr auch mal zusammen oder wie redet ihr miteinander über Kekse, Kuchen, Torten?
Also logischerweise, wenn ich irgendwas sehe oder irgendwas Spannendes passiert, dann erzähle ich ihm das. Was wir werden zusammen machen, ist kochen. Und das ist immer sehr lustig, weil dann ist dieser Freigeist, der es gelernt hat, und Mutti steht dann daneben mit dem Handy in der Hand, weil ich mich nur nach Rezept koche.
Sehr schön. Du bist ja nicht nur Fernsehjurorin, und Konditorin, sondern du bist auch Mitglied des Vorstands der Konditoreninnung in Hamburg und du bist auch Präsidentin des Konditorenverbandes, Konditorinnenverbandes. Das wird, glaube ich, auch gegendert, ne?
Genau, also ich bin Obermeisterin der Hamburger Konditoren und Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes.
Das heißt, du musst auch mit der Politik so ein bisschen Lobbyarbeit machen. Was ist denn für euch Konditorinnen und Konditoren? Was ist denn so ein Ding? Was ist denn ein wichtiges Thema?
Naja, ich glaube, also das größte Thema, was wir Konditoren haben, ist tatsächlich einmal Fachkräftemangel. Also es sind viele Stellen unbesetzt, gerade Gesellenmeisterposition. Hamburg steht ganz gut da, was die Ausbildungsplätze angeht. Wir haben in Hamburg, glaube ich, keine freien Ausbildungsplätze, aber einen großen Bedarf. Im Umland sieht das gleich schon wieder anders aus. Also da sind viele freie Stellen. Aber logischerweise gibt es momentan solche Themen wie aus Brüssel mit der Entwaldungsverordnung, wo es um Nachhaltigkeit geht, was uns Konditoren dann tatsächlich bürokratisch trifft. Und,
die Entwaldungsverordnung?
Entwaldungsverordnung, weil es geht halt darum, wo kommt Kakao und Kaffee zum Beispiel her und woher ist der Produktionsort? Also wird dafür Regenwald abgeholzt oder nicht, damit das nachvollziehbar ist, aber das sind Themen, die halt dann eventuell für eine kleine Konditorei bürokratisch riesengroß werden können. Und ja, da fuchse ich mich jetzt gerade rein, dass man sich da dann tatsächlich an Lobbyarbeit macht.
Konditoreien gibt es gar nicht, habe ich das Gefühl, gar nicht mehr so wahnsinnig viele in Hamburg. Es gibt aber viele Cafés und in jedem Café Kaffee und Kuchen. Steht da immer ein Konditor dahinter?
Nee, ganz schwieriges Thema. Also klassisch gehören wir tatsächlich zu den Berufen, die einen Meisterzwang haben. Mhm. Aber wir sind ja so ein Zwitter. Also wenn ich einen Kaffee habe und meinetwegen jetzt noch Frühstück mit anbiete und sowas, dann rutscht das in die Gastronomie mit ab, also Richtung Köche, die aber auch nicht in der Handwerkskammer sind und damit auch nicht mal meisterpflichtig sind. Deswegen kann man in den meisten Cafés dann keinen Kuchen to go kaufen. Das ist häufig immer so ein Punkt. Ja, also ich würde mir wünschen, dass alle kleinen Cafés, die in Hamburg aufmachen, weil es wirklich viele sind mittlerweile, alles Konditoreien wären, das wäre herrlich. Also mir gefällt einfach der Boom, dass da einfach tatsächlich viele Cafés kommen und sich dadurch halt auch was entwickelt. Ich weiß auch, auf dem Isemarkt steht eine junge Dame, die Kekse anbietet. Die haben mittlerweile Ausnahmegenehmigungen. Also wenn man das halt quasi in die Konditoreibranche macht, braucht man Ausnahmegenehmigung. Und ja, vielleicht ist es doch für den einen oder anderen dann doch mal ganz spannend, vielleicht doch eine Ausbildung zu machen.
Also Konditorei, das ist dann auch schon so wirklich ein Qualitäts- und Ehrentitel denn irgendwie so auch. Also wenn das über im Laden steht, also, weiß man, also hier weiß man.
Es ist halt kein, also man kann sich Konditorei nennen, aber es ist kein geschützter Begriff. Ah. Also bei den Bäckern kann man es mal ganz gut erkennen, wenn die das Wappen haben. Also es sind so zwei Löwen mit einer Brezel. Dann sind es Innungsbäcker. Und dann sind die halt auch Meisterbetrieb. Wir Konditoren schwächeln da gerade noch so ein bisschen. Aber ich bin ja auch erst ein halbes Jahr im Amt.
Da geht noch was. Ja. Du nimmst ja auch Prüfungen ab und musst probieren. Du hattest mal von der Pralinenprüfung erzählt. Also wie viel waren das? Wie viel Pralinen musst du da probieren?
Also in der Gesellenprüfung macht jeder Azubi, glaube ich, 3 verschiedene Sorten Pralinen aktuell. Wir haben im Durchschnitt in jeder Prüfung so ungefähr 8 bis 10 Prüflinge. Das heißt, dass man an dem Tag also auf jeden Fall mindestens 30 Pralinen verkosten darf. Dazu kommt noch Tegelbäck und eine Anschnittstorte. Es gibt allerdings auch einen German Chocolate Award, wo Schokolatiers aus ganz Deutschland ihre Pralinen einreichen können. Da sind wir mittlerweile, glaube ich, etwas über 30 Juroren, weil an dem Tag, beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, 260 Produkte, die verkostet werden müssen. Das ist grenzwertig.
Und wie bereitest du dich darauf vor? Oder kann man das gar nicht?
Man muss halt einfach das lieben, was man tut und dann einfach Augen zu und durch. Man muss es ja auch nicht, also wirklich hintereinander, also da macht man halt mal eine kurze Pause. Ist vielleicht mal was Herzhaftes beim Bundesentscheid von den Konditoren, da hatten wir jetzt auch gerade saure Gurken dabei, dass man wenigstens, oder man trinkt einen Schluck Wasser, einen Schluck Kaffee und dann geht's halt weiter.
Aber das ist dann schon richtig Arbeit auch dann, ne?
Das ist richtig Arbeit, ja.
Apropos richtig Arbeit, so das große Backen, das sieht immer so schnell und fluffig aus, aber Backen dauert ja auch, das braucht ja auch so seine Zeit. Wie lange dreht ihr denn an so einer Folge?
Also es sieht ja mal so aus, als wenn wir einen Tag drehen, aber wenn man sich das mal hochrechnet, meistens die erste Aufgabe ist eine 2-stündige Aufgabe, dann kommt die technische Prüfung 1,5 bis 2 Stunden und die große Aufgabe 4 bis 5 Stunden. Dann habe ich theoretisch eine reine Backzeit, also die Backzeit, die wir angeben, ist auch die Backzeit,
die Kandidaten zur Verfügung haben, dann hätten wir eigentlich schon einen Arbeitstag durch. Mhm. Also jede Aufgabe ist ein Tag. Wir drehen 3 Tage an einer Folge.
Da ist es ja ein bisschen wie bei Let's Dance. Da gibt es ja auch Überraschungen. Mensch, das hätte ich dem gar nicht zugetraut, dass der so gut tanzen kann. Und gab es solche Situationen irgendwie auch beim großen Backen, dass du denkst, Mensch, dieser Promi, ihr habt ja auch einen Promi-Backen-Ausgabe, dieser Promi, der kann das aber richtig. Hätte ich nicht gedacht.
Also bei den Promis haben wir ganz viele Überraschungen. Also ich auch da ist man manchmal so ein Zwicken, wo man denkt so, wirklich, also wir beide stehen jetzt hier zusammen in der Backstube und du backst hier aber meine Feststellung ist, alle Sportler machen sich in der Regel sehr gut beim Promi-Backen. Und ich habe so die Theorie, dass die einfach von sehr klein an gelernt haben, wenn man erfolgreich werden will, dann muss man auf den Trainer hören. Und die halten sich einfach ans Rezept. Da passieren wirklich sehr spannende Sachen. Also ich kann schon mal spoilern, im Februar geht es wieder los mit dem Promi-Backen. Mhm. Wir haben einen Hamburger Sportler dabei. Der war manchmal selber überrascht, wie gut er
abgeschnitten hat. Wie gut er abgeschnitten hat. Also was der Trainer sagt, also der Konditorentrainer, das wird gemacht und dann wird das Ding dann reingehauen. Tor, Tor.
Genau.
Super. Ja, Hammer. Kommt dir bei dir eigentlich überhaupt irgendwas Gekauftes, Gebackenes, konditorenmäßig ins Haus? Oder muss das immer selbst gemacht sein?
Ja, wie meinst du jetzt gekauft? So die Industrieware, ja, oder das?
Irgendwie so ein gekaufter Kuchen aus dem Supermarkt oder so.
Also so mit den Tiefkühltorten ich bin aber auch jetzt nicht so ein Sahneesser. Also da würde ich dann tatsächlich schon zum Konditor oder dann zu einer Bäckerei gehen. Also ich gehe dann tatsächlich lieber zum Kollegen und gucke mir das einmal auch an und nimm das dann auch gleich mit.
Und wenn du unterwegs bist, auch in Deutschland und mal in Berlin, und dann kommst du in eine Konditorei, die kennt dich dann ja möglicherweise. Und dann ist erstmal Schock. Betty ist da. Oder wie?
Also die meisten Verkäuferinnen freuen sich immer, wenn ich da bin. Also auch, ich bin ja nun viel mit der Bahn unterwegs, ja. Wenn ich am Hauptbahnhof dann irgendwie morgens dann noch schnell irgendwie ein Franzbrötchen mitnehme für die Fahrt. Viele von den Verkäuferinnen kenne ich mittlerweile. Ja, aber also Konditoren gucken immer, was der Kollege macht. Also wenn wir Vorstandssitzungen haben hier in Hamburg, dann gibt es auch immer so eine schöne bunte Platte unterschiedlicher Gebäcke und die ist danach auch leer. Also Konditoren treffen sich nicht nur, um zu reden, sondern da wird auch Kuchen gegessen.
Wenn du selbst backst, wir haben schon gehört, du backst erstaunlicherweise nicht viel, oder wenn du etwas machst, wo denkst du, ach, das ist den Aufwand nicht wert? Ich denke, das ist manchmal so bei Dominosteinen. Das scheint mir sehr aufwendig zu sein mit diesen 3 Schichten und dann noch Schokolade und so. Gibt es da etwas, wo du sagst, nee, da, oder Spekulatius? Du hast ja ein Spekulatius-Rezept in deinem Buch, wo ich auch gedacht habe, das wäre auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, nee, auch mit dem Stempel und so, das ist doch gekauft. Genauso.
Also
gut genug.
Bei den Spekulatius stört mich eigentlich viel mehr, dass die liegen müssen. Ist genauso wie brauner Kuchen, was ja auch so wirklich eine Hamburger Spezialität ist. Die sind ja auch in dem Buch drin. Und die entwickeln die Gewürze halt erst so nach 1-2 Wochen. Die muss man wirklich in die Keksdose packen, am besten schon im November backen, damit sie Weihnachten schmecken. Sowas nervt mich.
Und da würde es dann auch schwach werden, wenn man sagt, okay, dann kann man auch braune Kuchen hier aus der Dose aus Altona.
Naja gut, die sind ja aber traditionell, die muss man ja auch so.
Die muss man sowieso, genau. Apropos Weihnachten, wie sieht das bei dir aus? Gibt es da viele Kekse und Weihnachtsgebäcke unter dem Weihnachtsbaum?
Gerne Stollen, gerne Baumkuchen, also wirklich so die Klassiker. Spekulatiuskekse mag ich auch sehr gerne. Ja, aber so in Maßen, also... Wenn es da ist, das ist deswegen auch, ich reduziere dann lieber die Plätzchen. Also was im Haus ist, wird auch gegessen. Das ist leider mein Problem.
Und wie feierst du Weihnachten?
Ach, ganz familiär. Also das stimmt nicht ganz. Also morgens, Heiligabend morgens, mache ich traditionellen Weihnachtsgrillen mit allen Freunden und Familie.
Grillen.
Würstchen, Glühwein, Würstchen. Kinderpunsch, 11 bis 13 Uhr, dann dürfen die auch wieder gehen. Komischerweise gehen auch alle mal freiwillig Heiligabend. ist eine schöne Tradition, die wir tatsächlich seit erste Jahr Kindergarten, als mein Sohn im Kindergarten war, der wird nächstes Jahr 30, also das kann man sich jetzt überlegen. Aber es ist so ein nettes Beisammensein und alle haben eigentlich alles vorbereitet, keiner geht mal einkaufen, weil alle wissen, dass sie bei mir im Garten sind. Und das ist eigentlich so ein, und ich finde es schön, halt auch nochmal die Freunde zu sehen. Und danach ist dann wirklich Familienzeit, so ganz gemütlich essen,
Baum,
Geschenke auspacken und einfach beisammen sein und den Abend genießen.
Hast du schon alle Geschenke?
Nee, ich bin ganz schlecht dieses Jahr. Es ist gerade schon so mein Albtraum.
Aber so, dass du Gebackenes verschenkst oder so, oder sowas, das kommt dir gar nicht in die Tüte?
Nee, also meistens ist es tatsächlich, dass ich, wenn irgendwas bastel, also ich mhm. bastel halt auch total gerne und dann irgendwie noch auf kurz, knapp nach irgendwelche Fimo-Silvester-Schweine modelliere für alle oder solche Sachen. Sowas passiert zwischen Weihnachten und Silvester, da werde ich dann kreativ.
Sind Menschen, die backen oder auch Konditoren, also die Torten machen, die sich so konzentrieren und vertiefen können in diese Kunst, sind die glücklicher?
Ich glaube, dass die Leute, die hobbymäßig backen, auf jeden Fall sehr sympathische Menschen sind, auch sehr gesellige Menschen sind, weil sie halt auch anderen eine Freude machen wollen. Bei den Kollegen, ich glaube, dass der Beruf mittlerweile sehr stressig geworden ist. Dadurch, dass halt auch Personal fehlt, dass man viel einspringen muss und sowas. Aber per se würde ich sagen, Konditoren, und ich greife jetzt mal über auch zu den Kollegen, Bäcker und Köche, sind alles sehr gesellige Menschen, sonst hätten sie diese Berufe nicht ergriffen.
Betty, wir haben in unserem Podcast einen Fragebogen mit Fragen, die alle unsere Gäste bekommen. Die erste ist, wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als allererstes ändern? Also was stört dich in dieser Stadt? Königin Betty, die Erste.
Mich stört in dieser Stadt momentan, also ich glaube, uns geht's in Hamburg eigentlich, wenn ich so andere Städte gucke, sehr, sehr gut. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass man so ein bisschen gelassener mit manchen Dingen umgeht und nicht immer sofort meckern. Oder einfach mal selber aktiv wird. Mhm.
Wo denkst du in Hamburg, mehr Hamburg geht nicht?
Oh, da gibt es ganz viele Plätze. Ich finde Landungsbrücken. Mhm. Aber auch die Reeperbahn, aber auch der Rathausmarkt an der Alster im Sommer, wenn die Sonne scheint, dann geht nicht mehr.
Jetzt gerade, wenn du sagst Rathausmarkt, da ist ja gerade der Roncalli-Weihnachtsmarkt und so. Bist du so ein Weihnachtsmarkt-Typ?
Mir sind die meistens ein bisschen zu voll, aber per se finde ich eigentlich, ich mag auch den Dom. Also ich mag es, über den Dom zu gehen, nicht um die Fahrgeschäfte, sondern einfach um die Atmosphäre mitzunehmen. Und ich finde, also alleine, wenn man irgendwie an der Stadt vorbeifährt und über die Alster guckt und dann den Jungfernstieg sieht mit dem Weihnachtsmarkt und sowas, auch das ist einfach so ein schöner Anblick.
Die Lichter, es gibt so einen ganz schönen Ort, da war ich mal mit viel Hamburg, mit Jens Wawacek von den drei Fragezeichen, da gibt es diesen einen Ort, am Anfang der Binnenalster unter der Lombardsbrücke. Mhm. Und da guckt man auf die Tanne, auf den Neuen Wall, auf die Alsterschiffe. Und das ist wirklich eigentlich mit der schönste Weihnachtsort. Ja. Und da steht man auch oft alleine. Das ist ganz, ganz schön.
Also ich hatte das mal, als mein Sohn die Ausbildung gemacht hat in Vierjahreszeiten, da hat er am ersten Weihnachtstag Frühstücksdienst und musste, glaube ich, um 4.30 Uhr oder 5 Uhr morgens in Vierjahreszeiten sein. Und es war eine Vollmondnacht. Und ich habe ihn morgens dahin gefahren. Und da war wirklich die Innenstadt leer, der Vollmond schien, in der Mitte war diese Weihnachtstanne und ich habe nur gedacht, so wie dankbar kann man sein, in dieser Stadt zu wohnen. Das war wirklich so ein schöner Moment.
Und so ein schön und Weihnachten.
Total.
Die Weihnachten, alles schläft, ja. Einsam wacht. Betty, die ihren Sohn zur Frühschicht bringt im Hotel vier Jahreszeiten. Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Ich war zum Beispiel noch nie im alten Elbtunnel, da bin ich noch nie durchgegangen.
Erfüllbarer Wunsch, sag ich mal.
Ja, das ist nicht so schwierig. Ansonsten, ich war auch noch nie, dann kommt wieder Volksdorf weit weg, ich war auch noch nie in den ganzen Beachclubs an der Elbe. Das muss ich auch noch mal trinken.
Guck mal, das ist ja alles so ein Eimer in einem Abwasch. Einmal in den alten Elbtunnel und dann Belohnungsgetränk in so einem Beachclub. Das kann man machen. Betty, noch ein der entscheidende Tipp für die Weihnachtsbäckerei, für unsere Hörerinnen und Hörer, was geht schnell, was kann man leicht machen, um alle glücklich zu machen?
Ich würde sagen, so ganz klassische Mürbteigkekse, sonst auch Streuselkekse, die habe ich glaube ich sogar auch irgendwo auf meinen Social Media Kanälen, wo man einfach Streusel macht, die auf dem Blech verteilt. Es duftet nach Keks, es schmeckt und es ist wirklich innerhalb von einer halben Stunde gemacht.
Und alle anderen Rezepte in dem Buch Betty backt, es ist bei DK erschienen, Darling Kindersley, so heißt der Verlag, für 20 Euro zum selber backen oder auch zum Verschenken. Ist glaube ich auch ein ganz schönes Weihnachtsgeschenk, diese schönen Backrezepte, die Keks- und Kuchenrezepte. Betty backt, das ist das Buch von Bettina Schliephacke-Burchardt. Vielen Dank, Betty, dass du da warst. Zum zweiten Mal. Ja, und dieses Gespräch, wie alle anderen Begegnungen mit Mary Roos, mit Eva Almstedt, mit Mai Krüger, mit Stefan Gwildes und, hört ihr in der ARD-Audiothek. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und apropos Weihnachten, Viel Hamburg geht wieder auf die Bühne, nämlich ins Winterhuder Fährhaus am 15. Februar, Sonntagvormittag. Da treffe ich die Fernsehlegende Hugo Egon Balder. Alles nichts oder. Tutti Frutti, RTL Samstagnacht und Genial daneben kennen Millionen. Und wir werden endlich mit Hugo Egon Balder klären können, was bei Tutti Frutti diese Länderpunkte zu sagen hatten. Am 15. Februar in der Komödie Winterhuder Fährhaus. 18 € kosten die Karten. Das wird bestimmt witzig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.